Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner.
Heute zu Gast ist Lara Steinhoff. Es geht um das Thema Gift in Bezug darauf, wie man überhaupt eine Vergiftung erkennen kann, eventuell auch Erste-Hilfe-Maßnahmen soweit möglich und einiges mehr. Lara ist Tierärztin und wird sich am besten einfach nochmal selbst kurz vorstellen für uns.
Ja, vielen Dank. Also ich arbeite zurzeit in Hannover in einer Praxis für Verhaltenstherapie mit angegliederter Hundeschule und den anderen Teil der Zeit verbringe ich in einer Kleintierpraxis. Ganz besonders interessiere ich mich fürs Thema Jagdverhalten und Training von jagenden Hunden und aber auch für den Bereich Endokrinologie und habe auch über das Thema Schilddrüsenstoffwechsel promoviert.
Ich sag mal, Anti-Giftködertraining ist ja der absolute Trend seit dem letzten Jahr. Auch einiges dazu rausgekommen. Mit Sicherheit auch ein Grund, weil man immer mehr von Giftködermeldungen hört. Und da ist natürlich total spannend zu wissen, wie erkenne ich überhaupt, dass mein Hund eventuell vergiftet wurde.
Also das Ganze, was an diesen Vergiftungssymptomen ein bisschen gemein ist, ist, dass es tatsächlich nicht das Symptom gibt, an dem man dann letztendlich sagen kann, das spricht auf jeden Fall für eine Vergiftung, weil jedes Symptom, was der Hund zeigen kann, auch bei jeglichen anderen Krankheiten gezeigt werden können. Bedeutet vom Verhalten her, dass Hunde unruhig werden können bis hin zu Erregungszuständen oder aber das ganze Gegenteil, das heißt apathisch bis hin zur Bewusstlosigkeit. Es kann Erbrechen gezeigt werden oder auch Durchfall, teilweise mit blutigen Beimengungen auch. Es kann sein, dass die Hunde Krampfanfälle zeigen oder zittern. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist, wenn man ein paar Vitalparameter checkt, das heißt die Temperatur, die Schleimhäute, wie die aussehen. Manchmal kann auch die Herzfrequenz steigen oder der Puls steigen. Die Atmung wird schneller oder langsamer. Also es ist wirklich sehr vielfältig.
Mit den Schleimhäuten, wenn das jemand vielleicht noch nicht kennt, was kann ich da machen?
Am einfachsten ist es, wenn man das auch vor allen Dingen zu Hause schon mal bei seinem Hund sich anschaut, wenn er gerade noch gesund ist und wenn es ihm gut geht. Das heißt zum Beispiel üben, dass man die Lefze hochheben kann, um sich das Zahnfleisch anzuschauen. Normalerweise sollte das rosa sein beim Hund. Am besten gerne mal zu Hause selber schauen, wie es aussieht, wenn es dem Hund gerade gut geht. Man kann auch das untere Augenlid leicht herunterziehen. Auch da sollte die Schleimhaut dann rosa aussehen.
Jetzt habe ich ja eben kurz das Problem mit den Giftködern angesprochen, aber es ist ja nicht nur so, dass bewusst Gift ausgelegt wird, sondern es gibt ja auch giftige Pflanzen oder auch Lebensmittel. Kannst du da vielleicht so einen Überblick geben, was man meiden sollte und wie man das auch machen kann?
Auf jeden Fall. Also die wirklich größte Häufigkeit von Vergiftung entsteht einfach von Lebensmitteln, die zu Hause versehentlich oder teilweise sogar auch absichtlich aufgenommen werden. Und ich unterscheide da immer gerne ein bisschen in Lebensmittel, die tatsächlich giftig sind und Lebensmittel, die einfach unverträglich sind, wenn sie in größeren Mengen aufgenommen werden. Beispielsweise große Mengen Milchprodukte, Laktose können Hunde nicht gut verdauen. Kohlprodukte, Hülsenfrüchte werden schlichtweg einfach nicht gut vertragen. Anders sieht es da aus bei Lebensmitteln, beispielsweise wie Schokolade, ist, denke ich, der Klassiker. Das Theobromin können Hunde nur sehr schlecht abbauen. Was aber vielen gar nicht bekannt ist oder wenig bekannt ist, ist, dass zum Beispiel auch das Xylitol als Zuckerersatzstoff giftig ist für Hunde oder beispielsweise auch Macadamia-Nüsse, Avocado, rohe Nachtschattengewächse, also Kartoffel, Tomate, wenn sie noch nicht gekocht ist. Und auch ganz blöd sind immer die Kerne von Steinobst, also Aprikosenkerne, Pfirsichkerne, können eben nicht nur, wenn sie in Gänze geschluckt werden, zu einem Darmverschluss führen, sondern wenn sie zerkaut werden, durch die Blausäure kann eben auch eine gewisse Gefahr entstehen. Im Garten, in der Natur ist es so, dass grundsätzlich alles, was häufig Richtung Garten, Garage aufbewahrt wird, für Hunde sehr schädlich sein kann. Der Klassiker ist, denke ich, dieses süße Frostschutzmittel, aber auch Insekten, Unkrautvernichter und sowas in der Richtung und vor allen Dingen ja leider auch das Rattengift, was eben die meisten Hunde nicht aufnehmen, weil sie vergiftet wurden damit, sondern weil sie Ratten oder Mäuse fressen, die das zuvor aufgenommen haben und dann entsprechend auch geschwächt sind und auch eher von Hunden mal gefressen werden können.
Und Pflanzen? Also ist ja vielleicht eher ein Problem für Welpen, ne?
Ja, auf jeden Fall Welpen oder manche Hunde, die auch sonst meinetwegen durch eine Magenverstimmung, Sodbrennen oder ähnliches gerne mal Gras fressen, weichen manchmal leider auch auf Pflanzen aus, die eben nicht ganz so gesund sind. Das ist im Garten eine riesige Hülle an Stauden. Was viele im Garten haben, wären beispielsweise Maiglöckchen, in der Weihnachtszeit dann für die Welpen die Weihnachtssterne. Buchsbaum und Eibe ist auch gar nicht verträglich, aber auch beispielsweise Kastanie oder Rhabarber.
Wenn ich jetzt vermute, dass mein Hund sowas in Übermenge gefressen hat und erste Symptome auch zeigt, was kann ich tun oder was soll ich tun?
In erster Linie wäre es prima, wenn man jetzt schon vorbereiten, wo gar nichts passiert ist, sich aufschreibt, wo ist die nächste Tierarztpraxis oder Tierklinik, wann kann ich die wie erreichen, wie ist die Telefonnummer. Wenn man das alles parat hat auf einem Zettel, dann hat man in einer Notsituation die Möglichkeit, da unmittelbar darauf zurückzugreifen und dort vor allen Dingen anzurufen, sich anzukündigen. Wenn man den Hund sogar gesehen hat, wie er etwas Bestimmtes gefressen hat, ist es für den Tierarzt wunderbar, weil er dann gezielter handeln kann. Gerne auch sollte der Hund etwas aufgenommen haben wie Frostschutzmittel oder bestimmte Medikamente für Menschen, den Beipackzettel mitnehmen, weil da auch schon wertvolle Hinweise drauf sind. In Bezug auf den Hund muss man so ein bisschen gucken, wie es dem geht. Auf jeden Fall auf dem Weg zum Tierarzt anleihen, weil die in dieser Situation auch mal unvorhergesehen reagieren können. Sollte der Hund sich erbrechen und schon sehr apathisch sein, vielleicht sogar Richtung Bewusstlosigkeit, gut darauf achten, dass er auf dem Weg zum Tierarzt die Atemwege frei sind, sprich, dass er noch gut atmen kann.
Jetzt in Bezug auf so ein Anti-Gift-Ködertraining, hast du da eventuell Tipps für den Spaziergang noch?
Als allererste Hilfemaßnahme ist es natürlich schön, wenn man jetzt gerade die Meldung bekommen hat, in seinem Ort oder in dem Stadtviertel wurden Giftköder ausgelegt. Wenn der Hund einen gut auftrainierten Maulkorb hat, verschafft der Maulkorb auf jeden Fall Zeit. Die meisten Hunde können aber trotz Maulkorb auch fressen. Das heißt, es ist mehr ein Faktor, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, bis man beim Hund ist. Längerfristig ist es natürlich schön, wenn die Hunde zum einen gelernt haben, reflexartig Sachen auch auszugeben, beziehungsweise ein Abbruchsignal haben, dass man sie von was Fressbarem auch zurückrufen kann. Oder als letzte Variante, wenn man selber gar nicht sieht, dass irgendwo was liegt, wie im Gebüsch, ist es natürlich sehr schön, wenn Hunde gelernt haben, das Fressen anzuzeigen, sich beispielsweise davor abzusetzen oder zum Besitzer zurückzulaufen und einen Handtouch zu machen, anstatt es sich sofort schnell hinterzuschlingen.
Was die meisten Besitzer ja als erstes ausprobieren, ist es, dem Hund schlicht und einfach zu verbieten. Hältst du das denn für langfristig eine gute Strategie?
Meistens entstehen eine von drei verschiedenen Varianten, wenn man es probiert, dem Hund zu verbieten. Manche Hunde fressen es einfach schneller, sodass man in Zukunft noch mehr Schwierigkeiten hat im Training. Manche Hunde schnappen es sich auch und laufen mit dem gefundenen Fressen dann weg, wenn die Leine nicht dran ist. Und es gibt natürlich auch dann die Hunde, die versuchen, in Richtung Besitzer zu knurren oder zu schnappen. Ich denke, das ist auch nicht die Art von Zusammenleben, die man sich für seinen Alltag dann wünscht.
Das heißt, wenn man selbst den Eindruck hat, ja, mein Hund könnte gefährdet sein, weil er ganz gerne mal Sachen aufnimmt, dann macht es ja wahrscheinlich Sinn, einfach in seiner Hundeschule nach Rat zu fragen. Also es gibt ja immer mehr Anti-Gift-Köder-Kurse und auch in Seminarform gibt es das ja ab und zu. Und da sollte dann halt darauf geachtet werden, dass der Trainer auf Basis positiver Verstärkung arbeitet und eher über Anzeigen arbeitet und nicht einfach über Verbieten. Wenn jetzt jemand bei euch in der Nähe so einen Kurs, ich glaube, ihr bietet das wöchentlich an, ne? So einen Kurs mitmachen möchte, an wen kann er sich wenden oder unter welcher Website seid ihr zu finden?
Genau, das ist die Website Training für Hundebesitzer oder Hundeschule Dr. Bruns. Darunter findet man es auch auf jeden Fall im Internet.
Super, das werde ich auch nochmal in den Shownotes vermerken. Jetzt weiß ich ja, wir hatten hier ja mal einen richtig guten Abendvortrag zum Thema Schilddrüse mit dir. Und ich glaube, du machst auch viele andere Themen. Wenn eine Hundeschule auf dich aufmerksam geworden ist oder auch ein Verein und sagt, Mensch, die Lara möchte ich gerne mal als Referentin einladen. Ich glaube, du kommst ja auch, also würdest auch irgendwo hinkommen.
Auf jeden Fall.
Wie kann der oder diejenige dich dann erreichen?
Am besten geht das Ganze tatsächlich per E-Mail. Ich denke, du stellst das dann auch zu den Infos noch mit rein über die E-Mail-Adresse l.steinhoff@t-online.de.
Super. Dann seid ihr jetzt erstmal bestens mit Infos versorgt. Mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte dir ganz herzlich danken.
Sehr gerne.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von tiertraining.tv. Jederzeit und überall trainieren. Und Pfotenakademie Ruhrgebiet, Hundeschule und Seminarzentrum.